SRF 3.
Weitere Luftangriffe gegen die IS-Terroristen in Syrien.
Man darf nicht ohne eine Ermächtigung des Sicherheitsrates bewaffnete Gewalt in einem anderen Staat anwenden.
Der Völkerrechtler spricht von einem illegalen Akt. Mehr Rechte für Opfer von Straftaten. Ständerat und Nationalrat einigen sich. Großer Erfolg für Timea Baczynski, die Westschweizer Tennisspielerin, schlägt in China Maria Sharapova. Das Wetter, heute zunehmend bewölkt und gebietsweise Regen, morgen allmählich freundlicher. Info 3 am Mikrofon sind Andi Lüscher und Nina Gigax mit der Nachrichtenübersicht.
Die Luftangriffe gegen die Terrormiliz Islamischer Staat im Norden Syriens gehen weiter. Laut der oppositionsnahen syrischen Beobachtungsgruppe wurden 5 Ziele nahe der Grenze zur Türkei beschossen. Die Dschihadisten versuchen seit Tagen, die Grenzstadt Ain al-Arab oder kurdisch Kobane einzunehmen. Sie haben in der vergangenen Woche Dutzende kurdische Dörfer in der Nähe der Stadt erobert und eine Flüchtlingswelle ausgelöst. In Frankreich hat die Justiz das laufende Korruptionsverfahren gegen Ex-Präsident Nicolas Sarkozy auf Eis gelegt. Ein Berufungsgericht in Paris ordnete an, das Verfahren vorläufig zu stoppen. Erst müssten die Einsprüche von Sarkozy bearbeitet werden. Sarkozy und sein Anwalt werden verdächtigt, einem Staatsanwalt versprochen zu haben, sie würden ihm helfen, eine Stelle im Fürstentum Monaco zu erhalten. Als Gegenleistung für die Preisgabe von Ermittlungsergebnissen. In der amerikanischen Hauptstadt Washington ist es künftig wieder erlaubt, Waffen zu tragen. Das Stadtparlament hat ein Verbot aufgehoben, das seit Mitte der 1970er Jahre galt. Gemäß einem Urteil des Bundesgerichts verstößt ein Waffenverbot gegen die amerikanische Verfassung. Waffen dürfen allerdings nicht sichtbar sein und in Schulen, Spitälern und Regierungsgebäuden bleiben sie weiterhin verboten. Opfer von Straftaten erhalten in der Schweiz mehr Rechte. Insbesondere sollen sie besser über die Haftentlassung eines Täters oder über seine Flucht informiert werden. Der Ständerat hat eine letzte Differenz bereinigt, was die Rechte der Straftäter anbetrifft. Trotzdem können Behörden den Opfern Informationen verweigern, wenn berechtigte Interessen des Verurteilten überwiegen, zum Beispiel die mögliche Gefahr eines Racheaktes durch das Opfer. Timea Baczynski hat beim Tennisturnier in Wuchang in China den größten Sieg in ihrer Karriere gefeiert. Die Lausannerin bezwang im Achtelfinal die Weltranglisten Vierte Maria Sharapova in 2 Sätzen mit 7:6 und 7:5. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.777 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 20,71 gehandelt, der Dollar zu 93,95 Rappen. Das Wetter. Aus Westen ziehen allmählich Wolken auf und gegen Abend fällt im Norden gebietsweise Regen. Morgen ist es im Osten noch bewölkt und lokal nass. Im Westen scheint zeitweise, im Süden meist die Sonne. Im Norden gibt es 17, im Süden mit Nordwind bis 23 Grad.
Info 3 Mittag.
Die USA greifen die Terrormiliz Islamischer Staat weiter aus der Luft an, und zwar in Irak und in Syrien. Doch zwischen den beiden Ländern gibt es einen wichtigen Unterschied. In Irak hat die Regierung die USA um Hilfe gebeten, in Syrien nicht. Das wirft die Frage auf, dürfen die USA überhaupt in Syrien bomben? Ich gebe sie weiter an Hans-Joachim Heinze, er ist Professor am Institut für humanitäres Völkerrecht in Bochum. Die Intervention der USA in Syrien, ist sie legitim?
Nicht alles, was legitim ist, ist auch legal. Und die Frage ist eben, fügt sich ein solches Vorgehen in das System des bestehenden Völkerrechts ein? Und da hätte ich erhebliche Zweifel. Man darf nicht ohne eine Ermächtigung des Sicherheitsrates bewaffnete Gewalt in einem anderen Staat anwenden.
Die USA haben diese Luftangriffe geflogen, Syrien aber nicht zugestimmt, der UNO-Sicherheitsrat ebenfalls nicht. Unter dem Strich, dieses Vorgehen ist problematisch.
Dieses Vorgehen ist problematisch und ich würde sogar sagen, es ist rechtswidrig, weil es eine Gewaltanwendung auf dem Territorium eines anderen Staates ist. Und dieser andere Staat, selbst wenn wir die Regierung nun nicht mögen und die Regierung für Verbrechen verurteilen, dann ist dieser Staat immer noch ein souveräner Staat, ein Mitglied der Vereinten Nationen. Und das heißt, ich hätte eine Zustimmung der Regierung dieses problematischen Staates einholen müssen, um Gewalt anzuwenden auf dem Territorium dieses Staates.
Wenn Großmächte wie etwa die USA das Völkerrecht nicht beachten, was bedeutet das?
Das ist meines Erachtens rechtspolitisch eine Katastrophe. Denn diese Rechtsordnung ist geschaffen worden durch die Staatengemeinschaft unter maßgeblicher Mitwirkung der westlichen Großmächte. Und diese Rechtsordnung soll eine gewisse Stabilität in den internationalen Beziehungen herbeiführen. Und wenn jetzt diese Großmächte das Recht brechen, dann erzeugt das natürlich einen gewissen Effekt, dass auch Diktatoren, dass solche Regimes dann letztendlich argumentieren könnten, ja, wenn ihr das Recht brecht und ein sogenanntes legitimes Ziel verfolgt, dann können wir auch unsere legitimen Ziele verfolgen.
Was ganz konkret bedeutet das für den Stellenwert des Völkerrechts, wenn wir eben sehen, dass es von Großmächten nicht eingehalten wird?
Diese Rechtsordnung ist natürlich dadurch gefährdet, dass die Staaten zwar juristisch gleich sind, aber sie sind praktisch nicht gleich. Natürlich kann der Weltfrieden nicht gesichert werden gegen die Vereinigten Staaten. Und deshalb haben diese großen Staaten eben auch einen sehr speziellen Status im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Das ist der Versuch, die einzubinden. Aber wenn jetzt ganz bewusst ein so großer Staat wie die Vereinigten Staaten gegen diese Rechtsordnung verstößt, dann gefährdet das natürlich dieses ganze komplizierte System, dass alle Staaten sich an diese Rechtsordnung gebunden fühlen müssen.
Sagt Hans-Joachim Heinze, er ist Völkerrechtsprofessor in Bochum. Die Lage in Syrien, sie führt auch zu einem großen Flüchtlingsdrama. Zehntausende Menschen flüchten vor den Kämpfen und den Luftangriffen, die meisten in die Türkei. Von der türkisch-syrischen Grenze jetzt der Bericht von Reinhard Baumgarten.
Herzzerreißend heulen die beiden Kinder von Sarife. Gerade sind sie von einem türkischen Sanitäter gestochen worden, mit einer Spritze in den linken Oberarm. Wir führen hier bei den Kindern, die über die Grenze kommen, zwei Impfungen durch, gegen Kinderlähmung und gegen Röteln. Dr. Ahmed möchte er genannt werden, das soll genügen. Der 27-Jährige arbeitet für das türkische Gesundheitsministerium und er darf Journalisten eigentlich keine Auskunft geben. Zwei Kinder sind da drüben auf Minen getreten. Wir haben hier die Erstversorgung gemacht und sie dann ins Staatskrankenhaus in Suruç geschickt. Sarife und ihre Kinder sind heil durchs Minenfeld gekommen. Die Angst vor der Terrormiliz Islamischer Staat im Nacken. Sie töten unsere Kinder und rauben unsere Sachen. Wir hatten große Angst und sind geflohen. Hier ist die einzige Stelle, durch die die Menschen aus Syrien noch in die Türkei gelangen können. Hier sind 50.000 bis 60.000 Menschen registriert worden, sagt ein Mitarbeiter des türkischen Katastrophenschutzes. Die Regierung in Ankara spricht von rund 140.000 syrischen Flüchtlingen, die seit Freitag vergangener Woche in die Türkei gekommen sein sollen. Der langjährige Bürgermeister von Suruç, Ethem Şahin, bezweifelt diese Zahl. Die Regierung, so unterstellt der kurdische Lokalpolitiker, operiere mit falschen Zahlen, um ihrer Idee zur Einrichtung einer Pufferzone auf syrischem Gebiet mehr Nachdruck zu verleihen. Die türkische Regierung, so sagen viele Kurden im Grenzgebiet, spiele ein undurchsichtiges Spiel. Kurden, die zum Kampf gegen die IS-Terrormiliz zurück nach Syrien wollten, wurden an ihrer Ausreise gehindert. Auch Frauen und Kinder wollen nun vermehrt zurück. Zum Beispiel Asiye und ihre halbwüchsigen Töchter Carla und Haniye. Die Not ist größer als die Angst. Ich habe keine Wohnung hier und ich kann mir das alles hier nicht leisten. Flüchtlingslager oder Zeltstädte gibt es keine im Bezirk Suruç, wo binnen 4 Tagen 140.000 Menschen angekommen sein sollen. 4 von 5 Flüchtlingen sollen bei Verwandten in der 50.000 Einwohner zählenden Stadt Suruç untergekommen sein.
Info 3 Mittag.
Es kommt nicht oft vor, dass der Vatikan kriminelle Geistliche selber verhaftet. Nun ist es aber wieder mal soweit. Auf Anordnung von Papst Franziskus wurde der ehemalige Botschafter des Vatikans in Santo Domingo festgenommen. Es gilt als gesichert, dass er während seiner Amtszeit als Nuntius Sex mit Kindern hatte. Mit der Verhaftung will der Papst offenbar ein Zeichen setzen. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Kaum wurden die Missbrauchsvorwürfe im vergangenen Jahr bekannt, rief Papst Franziskus den ehemaligen polnischen Bischof und Nuntius in Santo Domingo, Josef Weselowski, nach Rom zurück. Im Juni schloss ihn die Glaubenskongregation aus dem Priesterstand aus. Heute nun wurde er von der vatikanischen Gendarmerie verhaftet. Es passiert sehr selten, dass im Vatikan jemand verhaftet wird. Zum letzten Mal war dies der Fall beim Butler des damaligen Papstes Benedikt XVI., der vertrauliche Dokumente aus dem Arbeitszimmer des Papstes stahl und an einen Journalisten weitergab. Mit der Verhaftung und dem Ausschluss aus dem Priesterstand führt Papst Franziskus die Politik seines Vorgängers fort. Benedikt XVI., 2005 kaum zum Pontifex gewählt, verfügte eine Politik der Nulltoleranz gegenüber Geistlichen auf der ganzen Welt, die sich an Minderjährigen vergehen. So enthob er sofort den Chef einer erzkatholischen Laienbewegung in Mexiko, der noch unter dem polnischen Papst und unter dessen heilig gesprochenen Johannes Paul II. Gehätschelt wurde, obwohl bekannt war, dass dieser Sex mit zahlreichen minderjährigen Mädchen hatte. Nach einem internen Bericht des Vatikans jagte Papst Benedikt XVI. Allein in seinen letzten beiden Amtsjahren gegen 400 Geistliche wegen Pädophilie aus ihren Ämtern. Er hörte auch auf mit der jahrzehntelang betriebenen Politik, pädophilieverdächtige Geistliche im Vatikan vor der Strafverfolgung in anderen Ländern zu schützen. Er wies alle Bistümer an, mit den weltlichen Behörden zusammenzuarbeiten. Mit dem harten Durchgreifen gegenüber dem Ex-Nuntius sendet Papst Franziskus eine klare Botschaft auch ins Innere des Vatikans, selbst an hochdekorierte Kardinäle, dass er nicht zögern wird, durchzugreifen, sollten Pädophiliefälle auch innerhalb der leonischen Mauern in Rom bekannt werden. Kritiker sagen, die katholische Kirche werde immer ein Problem mit pädophilen Geistlichen haben, solange sie am Zölibat festhalte. Der Vatikan reagiert unwirsch auf diesen tatsächlich wenig einleuchtenden Vorwurf. Pädophilie komme in allen Gesellschaften vor, heißt es dazu aus dem Vatikan. Es sei Aufgabe von Kirche, Staat und Gesellschaft, dieses weltweite Phänomen zu bekämpfen.
Das war Info 3, News und Hintergründe auf SRF 3, SRF 4 News und Virus online unter srf.ch/news. Verantwortlich heute Andi Lüscher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.